ist aber eine Auenlandschaft.
Ja.
Grün ist der Fluss Feistrich. Das ist hinter dem See da drunter, in die Klamm hinein. Der ist da rübergelaufen und ist da, wo die Dammstraße ist, ist der noch hineingelaufen in die Klamm. Mhm. Ich habe ihn verlegt und habe den Stausee gemacht.
Ich bin heute mal alleinig unterwegs. Verschlagen hat es mich nach Stubenberg, Stubenberg am See. Und zu Gast bin ich bei Rudi, Rudi Almer. Hallo, servus.
Servus, grüß dich.
Servus.
Freue mich, dass du da bist.
Ich bin nachher gekommen, weil du bist der Schlosskutscher da in der Gegend.
Muss ich schon verbessern, ich bin nicht der Schlosskutscher in der Gegend. Es gibt nur einen Schlosskutscher österreichweit.
Okay.
Gibt es gar keinen in Deutschland offiziell. Das ist ein geschützter Name. Mhm.
Und Schlosskutscher, wo kommt denn der Name her?
Schlosskutscher, also
weil du bist jetzt nicht, du bist jetzt nicht direkt bei einem Schloss, weil ich habe, wie ich gekommen bin, habe ich gefragt, bist du jetzt bei, gehörst du jetzt zu dem Schloss Stubenberg, ja, oder gehörst du
Schloss Leiten, genau, oder Herberstein?
Genau, aber du bist jetzt nicht direkt bei einem Schloss
nein,
dabei.
Nein, nein, nein. Genau. Also Schlosskutscher, es hat ja jedes Schloss hat seinen Kutscher gehabt früher, ne? Mhm. Und die haben ja auch eine irrsinnige Vertrautheit gehabt, ne? Also der hat ja eine der hat alles gewusst, im Grunde genommen, alle Skandale gewusst, das ist, aber er war auch der Verschwiegenheit verpflichtet. Und woher kommt er? Das war ganz einfach. Ich bin nach Stubenberg reingefahren. Die Idee hatte eigentlich der Schlossbesitzer von Schloss Stubenberg, der Hofrat Dr. Schleicher. Ich bin da reingefahren und sage, du bist der Schlosskutscher. Mal so spontan mit Gästen reingefahren. So wie wir heute reingefahren sind, weil es gibt ja, ist ja ein irrsinnig tolles Flair, wie die sagen, wenn man da in dieses Gesteckelte reinfahrt, da in den Torbogen hineinfahrt, das gibt was her. Und da stand er drinnen und sagte, Rudi, du bist der Schlosskutscher. Und da haben wir nachgedacht und dann hat er natürlich auch seine Verbindungen spielen lassen. Und dann hat mich der Präsident der Schlösserstraße, der Graf Badeau, hat mich nachher zum Schlosskutscher ernannt, ganz offiziell.
Ganz offiziell?
Ja, das ist offiziell. Und ja, dann habe ich den Namen schützen lassen und somit bin ich der einzige Schlosskutscher Österreichs. Und daraufhin haben wir auch unsere Touren aufgebaut und das hat auch hier seine Berechtigung, weil in diesem kleinen Umfang derartig viele Schlösser, Ruinen zu haben wie da, ist nicht selbstverständlich. Und die haben sich damals schon etwas gedacht dabei, dass sie sich da hergesetzt haben. Das ist ein ganz besonderes Fleckerl, das muss man, glaube ich, schon sagen.
Ja, wenn man sie die Gegend anschaut.
Ich bin auch stolz auf meine Heimat und ich bin stolz, dass ich meine Heimat auf diese Art und Weise präsentieren kann.
Mhm. Mit wem bist du dann als Schlosskutscher? Das klingt sehr, sehr, als verliehener Titel, du bist jetzt der Schlosskutscher. Mit wem bist du da schon gefahren? Wer waren da unterwegs? Was waren die wichtigsten Leute? Welche sind da in Erinnerung geblieben?
Ja, ich bin gefahren mit dem Tötzschinger, bin ich gefahren. Ich bin mit dem Bundespräsidenten von Deutschland, mit dem Herzog gefahren. Ich weiß jetzt nicht, wenn Sie es nicht sagen. Mit den Schlagerstars, mit Brunner und Brunner bin ich gefahren, mit der Fischer bin ich gefahren, mit Jürgen Treffs bin ich gefahren, weiß ich nicht, wen habe ich noch gehabt, einen ehemaligen Außenminister von Russland bin ich gefahren, dann, wer ist noch, ich muss jetzt danach denken, die Silvia Saringer ist gefahren vom ATV, der Armin Wolf ist mit mir mitgefahren.
Also alle bekannten Namen bei uns in Österreich.
Ja, das sind einige, mir fällt sie nicht rein.
Und finden tut man die auf www.schlosskutscher.at. Genau. Darf ich dich gleich mal bitten, dass du dir ein bisschen vorstellst? Weiß nicht, wie dein Werdegang war, wie du da zum Kutschen fahren gekommen bist?
Ganz kurz, also mir wurde der Pferdevirus sozusagen in die Wiege gelegt. Mein Vater hat ja in der Landwirtschaft immer Pferde gehabt. Und das Pferd hat immer einen besonderen Stellenwert bei uns im Haus gehabt. Und ich kann mich noch erinnern, wie drei, vier Jäger, nehme ich mal an, war, wie mein Vater in der Landwirtschaft hat er mit dem Pferd, ist er, mit dem Fuhrwerk ist er halt gefahren und mir da am Schoß gehabt. Und ich sehe ja immer dieses Sprunggelenk und diesen Klang, diesen Hufklang, kann ich mir noch immer erinnern, dass ich den von damals noch eigentlich im Kopf habe. Und ich glaube, dort bin ich infiziert worden mit dem sogenannten Pferdevirus. Und durch, wie gesagt, wie das Pferd halt immer einen besonderen Stellenwert hatte bei uns, haben wir bis 1968 in der Landwirtschaft Pferde gehabt. Und der Vater hat doch in den 78 wieder ein Pferd haben dann. Also da waren wir, 68 war nachher das große, die großen Tränen sind da geflossen, wie das letzte Pferd mein Onkel verkauft wurde und so weiter. Aber mein Bruder hat da mitgeweint, da war ich nicht ganz allein. Und also, ich habe mich immer interessiert für Pferden und so weiter. Und mein Vater dann, 78 oder was, hat er sich wieder eine Haflingerstute gekauft und er erkrankte dann. Und ich habe mir die 1980, 81 habe ich die nach Vorarlberg geholt, weil der Vater gesagt hat, er kann nicht mehr schauen drauf. Dann habe ich die mit rausgenommen, das war eine dreijährige Stute.
Da, und nur ganz kurz, darf ich dich bitten, dass wir das da ein Stück weg tun, weil dein Board kratzt ein bisschen am Mikro. Mhm. So, das hört man nämlich so.
Ja, wie gesagt, mit 3 Jahren habe ich die Stute, nein, war gar nicht. 79 war das, 80, 81 habe ich das Pferd geholt, das war eine zweijährige Stute damals. Und da habe ich so begonnen, selber zu fahren. In Vorarlberg habe ich Freunde kennengelernt und die, was mich auch unterstützt haben mit Pferdegeschirr und Kutsche und so weiter. Und so habe ich begonnen. Bin 1986 nachher zurück in meine Heimat, also zu meinem elterlichen Hof, habe den übernommen.
Also da, wo wir jetzt sitzen,
in Stuttgart. Wo wir jetzt sitzen. Mhm. Und habe eigentlich die erste Kutschenfahrt, die offizielle Kutschenfahrt habe ich eigentlich gemacht für das Ballonhotel Thaler in Hofkirchen. Und der hat mich immer gebeten, ich soll für seine Gäste fahren. Das war 86. So habe ich begonnen. Und mir war es eigentlich immer ein Anliegen, ich konnte mich nie für diese Monokultur und so weiter, wie heute die Großbauern und so weiter, keinen Vorwurf, aber vielfach halt so ist. Erstens war ich zu klein für das in der Landwirtschaft überhaupt, sondern mir war eigentlich immer wichtig, dass ich eigentlich die Leute, meine Gäste, ein bisschen in die Natur, das Nasen in die Natur noch ein bisschen reinhalten und dass ich noch ein bisschen ein Feeling ihnen mitgeben kann. Es ist nicht selbstverständlich. Und da machen wir was weiß ich, wo unser Essen herkommt und so weiter. Und dass man sich auch Zeit nimmt, dass man das einmal ein bisschen anders aufnimmt und nicht immer nur von den Medien sich da irgendwo, es gibt immer die weideten Kühe und so weiter. Wir gefahren sind da heute 2 Stunden Kutschen gefahren, mhm. Hast irgendwo ein Rindviech gesehen, ich meine, ein besagtes Rindviech jetzt.
Nur das Hochlandrind beim Moorbitter.
Ja, das war das einzige Rindviech, was du gesehen hast. Und das sieht man ja, und auf jeder Milchpackung ist das die idyllische Landschaft mit dem Rennviech oder mit der Kuh herum. Also, das ist ja teilweise auch nur mehr ein Marketing-Gag. Aber ich möchte die Leute schon ein bisschen hinführen und sagen, hey, es gibt noch Wertigkeiten, die nicht nur sich sehen lassen im Fernsehen.
Mhm, super. Da frage ich dich gleich am Anfang, die Ausbildung zum Kutschenfahrer. Ich meine, ich tue Westernreiten. Ein bisschen. Ich habe angefangen Westernreiten vor einem Jahr ungefähr. Und da gibt es ja auch so irgendwie so ein bisschen einen Reitschein und habe ich gesehen bei meiner Reitlehrerin, die hat so ein Kutschenfahrabzeichen gehabt. Ja. Wie schaut denn da die Ausbildung aus, dass man da Kutschen fahren kann?
Das kann man eigentlich bei mir, ich darf einen Kurs abhalten, mhm. Also für das bronzene Fahrabzeichen. Mhm. Und das ist eigentlich der Nachweis, dass man ein Gespann im öffentlichen Verkehr fahren darf. Also das ist so ähnlich, unter Anführungszeichen, wie der Führerschein.
Ja.
Das soll man ja auch wissen, wo die Bremsen ist, wo die Kupplung ist, und man muss einmal das Pferd eigentlich mal von anderen Seiten sehen. Ich meine, man muss einmal die Harmonie zwischen Pferd und Mensch mal ein bisschen herbringen und so weiter. Und das ist ja nicht ohne. Da gibt es ja noch einige, die was so fahren ohne diesen Schein. Und ich bin lange genug ohne diesen Schein gefahren und ich kann an jeden empfehlen, bitte macht es, dass euch bewusst ist, in welchem Gefahrenbereich da man sich überhaupt begibt, wenn man sich mit so einem Pferd in den öffentlichen Verkehr begibt.
Ja, sicher. Und wie läuft die Ausbildung dann ab? Kannst du das ungefähr umreißen, wie das ungefähr funktionieren wird?
Ja, du meldest dich zum Beispiel bei mir an. Also es müssen mindestens 5 Teilnehmer sein. Mhm. Und ich bin eigentlich einer, der was eher sagt, wir lassen uns ein bisschen Zeit bis zum Prüfungstermin. Also ich will jetzt nicht so einen Schnellsiederkurs machen, da bin ich ein bisschen ein Gegner davon, weil ich sage, die Leute sollen wirklich auf Du und Du sein mit der Materie. Und das dauert seine Zeit. Das ist nicht, da gibt es so viele Erfahrungswerte. Wir haben mit Tieren zu tun. Tiere sind immer ein Gefahrenbereich. Es ist was Wunderschönes, aber so weit als möglich die Gefahr einzuschätzen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da hat's ja auch, gibt's ja auch ein eigenes Ausbildungsschema, beziehungsweise die Achenbach-Lehre heißt es, der Bilder von Achenbach, der hat um 1900 gelebt und der hat die Kavallerie umgestellt, die Deutsche, eben diesen Achenbach-Stil zu fahren. Ne? Das ist die Peitsche, was man eigentlich dazu braucht, sind die Leinen, die Achenbach-Leine, die Peitsche. Und die Griffe, also die Leinengriffe, ne? Also die was ganz, ganz wichtig sind, weil es da eine eigene Technik gibt.
Dann kommen wir gleich weiter. Als Kutscher, was hast denn du da ungefähr für Ausrüstung? Also zäumen wir das Pferd einmal auf, richtig? Also du hast jetzt deine Ausbildung gemacht, aber was brauchst du als Kutscher für Ausrüstung? Du jetzt dann an sich, bevor du mal überhaupt der Kutsche und so weiter
hast. Ja, im Grunde genommen ist es so, was braucht er selber eigentlich? Wenn zu mir einer kommt und der hat den mit Begleitung kann oder mit seinem, wenn du jetzt das bronzene Farbzeichen hättest, würde jetzt entweder ich mitfahren und so weiter oder einer, ich habe ja auch einen Verein, der Schlosskutscher-Club, also Vereinsmitglieder, die was auch die Ausbildung haben. Dann würde ich sagen, okay, ich kann euch losschicken mit an und du kannst mal selber fahren. Also die Möglichkeit besteht auch bei mir. Und an und für sich brauchst du selber eigentlich in dem deine Handschuhe, deine Fahrhandschuhe, einen Hut brauchst und das Sakko brauchst du eigentlich. Das ist ein bisschen was gleich schaust. Das ist ziemlich alles.
Ne? Ansonsten brauchst du nichts, ja, okay. Du bist immer mit Hut unterwegs, der Anzug ist
auch. Livree, sogenannte Livree.
Livree. Ja. Und das ist dann sozusagen das Einzige, was man braucht als Kutschenfahrer selber.
Ja gut, das Livret ist was anderes.
Ja, das ist schon klar, aber das ist das.
Nein, aber im Grunde genommen sollte man eigentlich, ja, da gibt es keine besondere Ausrüstung, gibt es in dem Sinne. Also du sollst deine Kopfbedeckung aufhaben, die ist ja sehr dienlich. Und die Jacken oder kommt ja drauf an, welche Jahreszeit du fährst.
Kann man rund ums Jahr Kutschen fahren?
Ja.
Ohne Probleme.
Es ist
kalt natürlich, aber ja.
Ja, kalt, da muss ich dementsprechend anziehen. Und wenn der noch nie kalt ist, worden, aber beim Kutschfahren wird er kalt. Also ja, weil du keine Bewegung hast und du tust eigentlich nur die Kälte aufnehmen. da muss man sich ja dementsprechend anziehen. Aber sonst kann man, sofern die Witterung in der Form zulässt, dass es jetzt nicht glatteisig ist, also ist es machbar zu fahren.
Und Kutschentypen, wenn wir jetzt weiterkommen, jetzt haben wir den Kutscher kurz umrissen.
Da gibt es verschiedene.
Es gibt einen Jagdwagen,
es gibt eine Wagonette, es gibt eine Gesellschaftskutsche, es gibt einen Landauer, es gibt einen Vis-à-vis-Wagen, also da gibt es einiges. Es gibt halt die edlen Karossen, ein Coupé und so weiter. Man muss ja heute unterscheiden. Früher waren ja der Landauer zum Beispiel, ist eine wunderschöne Kutsche, die was komplett zu ist, also die kann man zumachen komplett, also wo man aber auch rechts und links die Fenster hat zum Rauftreiben und so weiter. Also
ist das, was man in den Filmen immer sieht? Die alten Postkutschen, die man in den Filmen sieht?
So ja, ähnlich? Unter anderem, ja, solche Kutschen, die sind ja dazu da gewesen, von A zu B zu reisen. Und diese nostalgischen Kutschen, die haben schon ihren Reiz. Da gibt es ja auch eigene Vereine, wo man noch die historischen Kutschen fährt und so weiter. Nur sind natürlich auch dort und da nicht mehr so zweckdienlich. Und das ist eigentlich, ich bin da ein bisschen in einem Zwiespalt drinnen, weil ich schon ein bisschen so diesen nostalgischen Hang verkaufen möchte. Oder ein bisschen andeuten möchte, aber gleichzeitig brauche ich die Sicherheit und die Zweckmäßigkeit. Ich meine, mit einem Coupé runterzufahren, den Schwiegermutterweg, ist, glaube ich, nicht zielführend, weil du hast einmal ein Coupé gehabt. Also man muss schon auch wieder sagen, die Zweckmäßigkeit. Ich meine, jetzt muss ich da immer wieder diesen Mittelweg wählen. Ne? Also ich fahre meistens mit Wagonetten, wo oder mit einem Jagdwagen. Es gibt ja verschiedene Touren, was ich mache. Und mir ist es wichtig, ich will das Erlebnis verkaufen. Mhm. Und das ist der Unterschied, warum man früher diese Karossen gehabt hat. Weil man muss ja sagen, da ist man von A nach B gereist. Mozart zum Beispiel ist ein Drittel seines Lebens gereist. Man muss sich das mal vorstellen. Wir haben einen Film, mal kurz, für die Japaner wurde hier gedreht. Mozart Kocho gehört übrigens auch mir, den habe ich auch schützen lassen. Das passt in Salzburger nicht so. gehört mir. Und da haben wir einen Film gedreht für die NEP, das ist so ähnlich wie der ORF bei uns, ne? Wie Mozart reiste, ne? Also bin ich da mit Perücken so weiter gefahren, hat gut ausgeschaut, also, es war im Frühsommer, war eine tolle Aufnahme, sind wir um 4 in der Früh schon weggefahren, das Getreide, wenn der Wind so durchgefegt hat und so weiter, das waren schon tolle Aufnahmen dabei. Ne?
Ich muss dich nochmal korrigieren da mit deinem Mikro. Das stört ein bisschen, gell? Aber ich weiß, es hilft nichts. Aber trotzdem können wir mal kurz umreißen, wie die Kutschentypen, was sind denn die wichtigsten Kutschentypen? Weil du musst dir jetzt vorstellen, die Hörerinnen und Hörer, die haben keine Ahnung von irgendwas. Die haben jetzt da ein Kapit im Kopf, oder vielleicht haben
sie. Gehen wir raus, schauen wir es auch. Können wir gehen da oder
nicht? Nein, das können wir nicht. Nein, das können wir
nicht. Aber da draußen stecken sie nicht. wie es wieder überreißt, also eine der gängigsten Kutschen ist einmal, wenn einer anfängt, es gibt einen Jagdwagen, ne, und dann vis-à-vis, da sitzt man so bei Jagdwagen.
Also man sitzt gegenüber, vis-à-vis, das ist die Kutschen, mit der wir jetzt gerade gefahren sind, oder?
Das ist eine Wagonette.
Okay.
Und der vis-à-vis, der sitzt man so. Beim vis-à-vis also sitzt man so.
Gegenüber.
So. Also, also in Fahrtrichtung, der eine in Fahrtrichtung, der andere.
Die klassische Kutsche, so wie man es, wenn sie das Verdeck offen ist.
Genau, das ist die Vis-à-vis-Kutsche eigentlich. Also vis-à-vis der Landauer ist ja auch der hat zwar einen anderen Stil, aber ist eine Vis-à-vis-Kutsche, wenn man so sagen will.
Okay, ja. Und da sitzt man eben in Fahrtrichtung bzw. entgegen Fahrtrichtung.
Ja, genau. Genau. Ja.
Dann mit der wir vorher gefahren sind, das ist
eine Wagonette.
Nebeneinander, aber auch vis-à-vis.
Auch vis-à-vis. Wie kann man das beschreiben? Das ist eine gute Frage.
Also man sitzt parallel zur Fahrtrichtung?
Nicht Richtung Fahrtrichtung, sondern.
Parallel zur Fahrtrichtung. Also man muss sie zur Fahrtrichtung hindrehen.
Ja,
genau.
Ja.
Okay. Und dann gibt es noch die Kutschen, die man kennt, wo man nur zu zweit sitzt, die hinten eine Last. Gibt es auch Lastkutschen?
Das waren die Fuhrwerk, die Fuhrwegen hat man die eigentlich genannt. Okay. Das sind keine Kutschen, das sind Fuhrwegen, die was mit der Landwirtschaft eingesetzt hat und so weiter. Mhm,
Und sonst noch Typen, die uns einfallen?
Ja, man, das ist ziemlich eigentlich alles, was wir haben. Ich meine, da gibt es das Coupé zum Beispiel. Da gibt es auch verschiedene Edelkarossen. Ich meine, da gibt es ein BMW, einen Porsche, da gibt es auch alles. Also, aber ich glaube, die gängigsten sind eben das, von den Edelkarossen ist das der Landauer, der Vis-à-vis-Wagen, das Coupé.
Was zeichnet den Landauer aus? Was?
Der Landauer ist komplett geschlossen. Der Vis-à-vis-Wagen hat jetzt den Unterschied, dass nur ein Teil überdacht ist. Also der hat ein anderes Dach, und da ein festeres Dach und so weiter. Da gibt es verschiedene Modelle.
Mhm. Okay. Und du hast jetzt da welche Arten von Kutschen?
Ich habe Wagonette da. Ich habe einen Jagdwagen da.
Was ist der Jagdwagen? Den haben wir
noch nicht. Jagdwagen ist, die werden ja auch schon abgeändert. Also wenn man es heute nicht mehr für das braucht, das haben wir früher eigentlich, den ungarischen Jagdwagen eigentlich, haben wir deswegen gebraucht, dass wir eigentlich auf die Jagd gefahren mit dem. Und der hat unten den Einstieg, also tiefer gehabt. Und das haben wir auch gleichzeitig als Wildbrücke. Kann man das nennen? Also, wo man das Wildbrett nachher drüber gelegt hat, quasi. Ne? Wenn man sich vorstellt, da sitzt du so.
Ja, wie auf dem Sessel.
Und da hat er eigentlich sein Wildbrett eigentlich unten.
Vor sich an, zu den, an den Beinen oder bei den Füßen.
Ja, unten. Ne? Also, das ist tiefer gewesen. Ja. Der sogenannte ungarische Jagdwagen war das. Ja.
Also sowas hast du da?
Habe ich da, ja.
Was hast du noch da?
Dann habe ich eine Victoria-Kutsche. Eine Victoria-Kutsche ist eigentlich ja, so eine Hochzeitskutsche. Das ist auch mit einem Verdeck. Den nehme ich zum Hochzeitfahren. Dann habe ich einen einen Break habe ich da.
Break ist aber, sowas wie eine Marke oder was?
Ein Break, den habe ich eigentlich zum Einfahren genommen früher, diese Breaks, und auch als Ausflugs Kutsche, wenn man das jetzt so nicht, das müsste ich dir sagen, also müsste ich dir zeigen, ich kann das nicht sagen, da hat man unter dem Kutschenbock die schwarze Kutschen oben, was du gesehen hast, glaube ich, die was du in der Ding da, da sieht man ja, da ist ja ein Türl drinnen, da haben wir zum Beispiel die Hunde drinnen gehabt, nicht? Also da ist die Herrschaft ausgefahren, da haben sie die Hunde drinnen gehabt und dann haben wir die Hunde mitgehabt, nicht? Zum Beispiel. Nicht? Also das ist auch eigentlich ein edler Wagen.
Kommen wir zu den Pferden vielleicht noch ganz kurz.
Gerne. Ja.
Schauen wir uns das an. Du hast jetzt da, glaube ich, 7 Pferde bei dir da stehen. Also,
jawohl.
Also groß, 6 große Pferde und ein Pony habe ich gesehen.
Ich glaube, es ist 7 große und ein Pony.
7 große, dann habe ich auch ein großes übersehen, okay.
Ich kann eins draus gewesen sein, ja, aber
schöne sind es, ja. Was für Rasse sind die Pferde und kommt es beim Kutschenfahren auf die Rasse drauf an?
Ja, grundsätzlich ist es schon so, ich meine, man hat Pferde, die was eben zu Kutschenfahren eher tauglich sind. Man muss ja auch noch unterscheiden, die Pferderassen, jede Rasse hat eigentlich seine Berechtigung. Die wurden ja nicht aus Jux und Tollerei gezüchtet, sondern die sind zweckmäßig gezüchtet worden. Und man muss ja auch hergehen, dass man mal die verschiedenen Blut es gibt dieses Kaltblut, es gibt das Warmblut, es gibt das Vollblut, es gibt das Halbblut und so weiter. Da will ich auch nicht näher eingehen jetzt, aber Kaltblut ist zum Beispiel das gängigste Pferd bei uns, ist ein Norica zum Beispiel, ist ein Kaltblut. Ne? Ein Warmblut ist das österreichische Warmblut oder der Hannoveraner ist ein Warmblut, ne? Da haben wir mal ein bisschen was weiß. Vollblüter sind die Araber zum Beispiel, ne? Also das ist mal ein bisschen
ein kurzer
um was es geht. Ne? Und
du hast jetzt welche Pferde da?
Das sind nicht. Königliche Warmblutpferde Niederlande, sind Holländer und Gelderländer, also Gelderland ist ja eine Provinz in Holland und die sind eigentlich die Pferde, die was ich habe und sind eigentlich zum Kutschenfahren aus meiner Sicht für meine Zwecke ganz tolle Pferde. Ne?
Was für Charaktereigenschaften sagst du, würdest du sagen, hat ein Pferd, das fürs Kutschenfahren gut geeignet ist?
Ganz, ganz wichtig ist, dass sie ruhige Pferde sind, unter Anführungszeichen. Das ist natürlich auch der Norica, ist ein tolles Kutschenpferd. Friese ist auch ein Holländer, ist ein ganz tolles Kutschenpferd. Der schwere Warmblut ist ein tolles. Also ich würde mich jetzt gar nicht so festlegen, dass ich sage, mit dem Pferd kann man das nicht machen. Es geht immer um den Charakter des Pferdes. Der Charakter muss eigentlich sehr gelassen sein, muss cool sein, wenn man heute so schön sagt. Also ein nervöses Pferd zum Kutschenfahren zu nehmen, ist nicht ratsam. Also das glaube ich, würde ich so sagen. Und dort eben diese königlichen Warmblutpferde sind sehr leistungsbereite, ausdauernde Pferde. Ne? Und für meine Zwecke, da ich schon wirklich schöne große Touren mache, unter anderem, sind diese Pferde halt optimal. Sind auch bekannt, dass sie nicht immer einfach zu fahren sind, aber das ist aber auch teilweise der Reiz, weil
beim Kutschenfahren hast du schon gesagt, dass du Anfängern die Pferde, die du hast, jetzt nicht unbedingt in die Hand geben würdest oder empfehlen würdest, die zu nehmen. Hm?
Nein, das ist richtig. Also ich würde schon sagen, dass es königliche Warmblutpferde jetzt nicht unbedingt das Anfängerpferd ist, also Gelderländer sind schon Pferde, mit denen sollte man schon ein bisschen Erfahrung sollte man schon haben. Ne? Mhm. Man, kann man auch vergleichen. Ich weiß es nicht, ob das sinnvoll ist, wenn man sich jetzt um jeden Preis einen Mali nimmt, die Hunderasse da, die belgischen Schäfer da. Mhm. Also weiß ich nicht, ob das optimal ist, der was immer unter Strom steht, der was nur auf Bauer ist. Da sollte man schon Erfahrungswerte haben, wenn man solche Tiere hat und auch eben diese Rassen sind ja auch gezüchtet worden, wirklich Meter zu machen und zu arbeiten. Mhm.
Ganz kurz, wie wird ungefähr so ein Pferd ausgebildet? Ich meine, kriegst du schon fertig ausgebildet oder bildest du es auch selber aus,
ein Pferd? Grundsätzlich bilde ich sie aus. Die einen oder anderen sind angefahren. Ich kriege die direkt aus Holland runter. Habe zum Beispiel die Studie, was wir heute mitgehabt haben, das erste Mal. Also,
wir haben heute zwei Pferde mitgehabt, ja. Ein braunes und ein weißes.
Ist kein braunes, ein Fuchsgrün und ein Schimmel.
Okay, also Entschuldigung.
Sitzen fünf.
Gott sei Dank sitze ich schon. Wir haben die zwei Kassen, weil sie uns so gut und
das war der Hermes und die Captiem.
Okay, also männlich und weiblich.
Ja, gewesener Mann, ein Wallach.
Ah, Wallach, okay. Mhm. Und wie bürdest du dir ungefähr aus?
Ne, es ist so. Man beginnt natürlich mit dem Pferd, das einmal das Pferdegeschirr heißt das ja, nicht? Also das gibt man mal rauf, dass er das einmal gewohnt wird. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man hergeht und eben die Strangen und so weiter, das was hinten bei den Füßen ist, also wo der Zug ist, dass er das gewohnt wird, dass er da mal gelassen wird. Dann geht man her und fängt an mit der Schleppe beziehungsweise mit einem Baumstamm, das macht man im Dressurviereck und so weiter. Also so fängt man an, bevor man überhaupt zum Wagen geht, muss er an der Schleppe gehen. Dann versucht man natürlich auch mit einem zweiten Pferd, mit einem erfahrenen Pferd, hängt man zu wie und dann fängt man schon langsam, dass er mitläuft und dann wird er sicher. Aber es dauert schon einige Zeit, um sehr ein sicheres Pferd zu haben. Und jedes Pferd hat einen anderen Charakter.
Natürlich. Was ist denn ungefähr die Zeit, wie lange es braucht, bis so ein Pferd ausgebildet ist? Kannst du es ungefähr abreißen? Was?
Ich meine, du brauchst ja mal einige Monate. Ne? Ich
meine, natürlich, kommt immer, ja. Aber reden wir da von Jahren oder reden wir von Monaten?
Ja, es ist ja so. Also ich meine, es kommt immer darauf an, was erwarte ich mir. Ne? Also man, das ist immer, bei mir ist es ja so, dass ich sage, ich meine, grundsätzlich rein kaufmännisch gesehen habe ich zu viel Pferde. Aber ich habe alte Professoren, die was irrsinnig wertvoll sind für mich, die was mich schon so lange begleiten und so, wo ich sehr tolle Erfahrungen hatte, wo ich auch sagen kann, die sind ganz, ganz wichtig bei gewissen Einsätzen. Dann habe ich die jungen Pferde, dann versuche ich ja immer wieder zu wechseln. Ich habe nicht immer dasselbe Gespann. Ich versuche immer da eigentlich, dass in jedes Pferd eine Spur, also dass man die Sicherheit reinbringt. Dass ich sagen kann, heute, weil wenn heute ein Pferd lahmt, weil ich kann nicht das Pferd einspannen, wenn es lahmt. Das geht nicht. Jetzt habe ich ja, durch das habe ich auch so viele Pferde. Nicht? Also man, die Einzelnen in der Ausbildung, da kommt immer darauf an, wo fahre ich hin, was mache ich und so weiter. Weil wenn ich heute in Graz einen Einsatz habe, unter Anführungszeichen, weil ich da mit irgendjemandem fahren muss, muss ich andere Pferde haben, wie wenn ich da eine Landpartie habe zum Beispiel. Das ist, man muss ja ein bisschen unterscheiden. Oder wenn ich jetzt beim Weihnachtsmarkt fahre, wo Kinder herumlaufen und so weiter, das ist, ich meine, da habe ich, man muss vorsichtig sein, wo fahre ich, was mache ich und so weiter. Ne? Also das ist, aber grundsätzlich muss ein Pferd im Verkehr sicher sein. Das braucht man nicht auf die Straße fahren. Ne? Okay. Und das braucht Monate. Und das ist auch immer wieder so, es ist nicht so, dass man sagt, jetzt hat er die Ausbildung, jetzt passt. Und das ist ja vielfach bei den, unter Anführungszeichen, Freizeitfahrern und so weiter. Man, das wird ja bei Tieren oft unterschätzt. Dass man, das ist nicht, man, wenn ich in Freizeit Tennis spielen gehe, da habe ich meinen Tennisball oder meine Tennisbälle, die kann ich auf Zeiten legen. Das ist völlig egal, das kann ich machen und ich kann nach zwei Monaten wieder Tennis spielen. Und wenn ich mir dann schwer tue, ja, dann kann ich mich selber bei der Nase nehmen. Aber wenn ich mit Tieren zu tun habe, dann muss ich regelmäßig was machen, ob mir das passt oder nicht. Ich meine, darum weiß ich auch, wie kalt ein Winter sein kann, weil ich die auch regelmäßig trainieren muss.
Ne? Im Winter, nicht nur im Stall stehen lassen. Nein,
das ist Todsünde. Ich meine, wäre auch nicht richtig. Ne?
Ja.
Und das ist auch unfair. Ne? Ich meine, die sollen, die müssen fit sein und das braucht Arbeit. Das ist mit Arbeit verbunden und verdammt großer Disziplin, weil es gibt viele Tage, wo man sagt, na gut, ich könnte mir es etwas gemütlicher machen. Das wird ja auch unterschätzt und das ist ja auch einer meiner Probleme, dass dieser Kostenfaktor, den was man jeder Pferdehalter unterschätzt, seinen Kostenfaktor. Und er hat immer Argumente wie ein Süchtiger, der, dass man das vertreten kann, wo es da alles hineinrutscht. das muss man sich im Klaren sein. Ein Pferd ist eine Geldvernichtungsmaschine.
Mhm. Wie hast du vorher gesagt, mit dem...
Also ja, wie kommt man zu einem kleinen Vermögen mit Pferden, wenn man vorher ein großes gehabt hat?
Genau. Ich glaube, das trifft sehr gut. Wenn man es vom Reiten, wenn man es sich im Reiten anschaut, da gibt es ja verschiedene Gangarten.
Ja, es gibt
gibt's beim Kutschenfahren die gleichen Gangarten, so wie Trab und
ja,
Schritt
Trab,
und so?
Ja, Schritt, also Schritt, Trab und Galopp.
Okay, sind also die gleichen Gangarten, ja, wie man vom Englisch reiten.
Aber galoppierendes Pferd in der Kutsche, das ist nicht gerade zu empfehlen und ist auch nicht angedacht. Ne? Das,
warum? Ganz blöd gefragt, weil es dann schwer kontrollierbar ist? Oder?
Nein, es ist ja so, es ist ja auch, wenn man beim Reiten galoppiert, da ist man oben, da geht man mit und so weiter. Mhm. Aber jetzt muss man sich vorstellen, wenn da die Kutschen da hinten nachhüpft, der Rhythmus passt ja nicht wie beim Trab. Mhm.
Okay. Und die Pferde sind, glaube ich, beschlagen, oder?
Pferde müssen beschlagen sein, ja. Das ist das Um und Auf. Nicht? Also ein Pferd würde auf der Straße einen derartigen Abrieb des Hufes haben, dass vom Huf, also vom Horn haben, dass das eigentlich nach einigen Kilometern oder so wie ich es gebrauche, ist es auf dem Asphalt zu gefährlich und es ist auch zu rutschig. Also Hufeisen ist das Sechste. Du kannst mal mit meinem Sohnemann reden, der ist Hufschmied. Da kannst du mal selber interviewen, der soll dir das so.
Vielleicht können wir das tatsächlich machen, ja. Das wäre super. Wenn ich mir jetzt anschaue, ein Pferd, das galoppiert oder trabt, wie schnell kann so ein Kutschen werden? Ich glaube, das ist eine ziemlich interessante Frage. Also mich persönlich in der Sitz, was würdest du sagen? Wie schnell ist man ungefähr unterwegs?
Ja gut, das ist der Schritt ist zwischen 7 und 9 km/h und Trab bis 14.
14 km/h. Ja.
12, 14.
Und du hast jetzt gerade gesagt, wir sind ja doch ein Stickel außerhalb von Graz. Und du hast jetzt gerade gesagt, du machst da Kutschenfahrten in Graz. Wie kommst du mit der Kutschen und mit dem Pferd nach Graz? Hast du da?
Nein, da habe ich einen Fuhrpark. Das ist quasi über ein LKW und ein Hänger, wo die Kutsche drauf ist. Und da
okay, also du fährst jetzt nicht mit dem Pferdegespann nach Graz.
Das wär zu
weit.
Das wäre nicht zielführend.
Super. Was ist denn die lustigste oder unerwartendste oder interessanteste Geschichte, die du da beim Kutschenfahren in deiner Zeit? Du machst das jetzt, glaube ich, seit 25 Jahren oder so, hast du gesagt?
Ja, ich fahre seit 86. Das ist, wie viele Jahre ist das jetzt? 2014? 28 Jahre.
28 Jahre,
ja. 28 Jahre fahre ich da jetzt schon. Die lustigsten Geschichten, ich meine, ich habe viele lustige Geschichten.
Ja, bitte. Teil ein paar mit uns, wenn du magst. Fangen wir anders an. Wie läuft denn so eine Kutschenfahrt bei dir normal ab? Man ruft an und sagt, ich würde gerne eine Kutschenfahrt machen.
Der macht mit mir einen Termin aus, mache ich ihm einen Vorschlag, da ich ja verschiedene Touren habe. Über eine Picknicktour, eine Weintour, eine Schlosstour, eine individuelle Tour, ich habe eine Tagestour, da fahre ich nach Böller rüber oder was auch immer. Also da bin ich eigentlich relativ flexibel. Ich habe einiges gedacht. Bei der Weintour zum Beispiel geht es auch darum, dass ich eben, da wir ja ein gutes, ich trinke zwar nichts, aber ich fahre meine Gäste, kutschiere meine Gäste zu ganz, ganz urigen Buschenschenken, wo sie eigentlich ein gutes Tröpferl genießen können und auch verschiedene Verkostungen vornehmen können, sowie eine gute Jausen einnehmen können. Auch wir haben ja auch quasi unsere Bierbrauer sind ja sehr, 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 sehr tüchtig und rührig und da haben wir ja auch einige, kann man auch eine Bierverkostung machen und so weiter, da bin ich sehr flexibel.
Die Tour, die wir heute gefahren sind, ist das
da haben wir die Schloss-Tour gerissen, wenn man so sagt. Also wir sind in Herberstein nicht reingefahren, aber sonst ist es die sogenannte Schlosstour.
Kannst du da kurz erzählen, wie das, was man dort alles sieht? Was da
grundsätzlich fahre ich eigentlich von hier, vom Schloss Kutscherhof weg bei mir, fahre dann Richtung Moorbräu rauf, Richtung Ruine Altschileiten, da sieht man den Blick zur Ruine. Dann fahre ich die Panoramastraße Richtung Stubenberg, sieht Blick Richtung Stubenbergsee, Geierwand, sieht man hinunter bis zu der Regensburg. Dann fahre ich durch den Ort von Stubenberg in den Schlosshof von Schloss Stubenberg hinein, fahre hinunter Richtung See, fahre die Seestraße entlang, fahre raus Richtung Herberstein, durch Herberstein durch, unter das Schloss hinein, am Fuße der Burg, des Schlosses, der Feistritz entlang eigentlich, fahre dann über St. Johann oder über den Radweg Richtung Marienhof und fahre noch über den Schlosspark Schileit, über die Deiche von Schileit, also nicht über die Deiche, Quatsch, neben den Deichen.
Neben den Deichen.
Entlang Damm, eigentlich die Dammstraße entlang Richtung Schlosspark Schileiten und dann zum Ausgangspunkt wieder zurück in den Schlosshof.
Und du machst da Hochzeitsfahrten und so weiter?
Ach, ja, auch. Ja. Ja, das ist wie gesagt, wenn die heiraten, mache Heiratsanträge genauso. Also es gibt ja, die sind ja viel euphorischer, wenn sie einen Heiratsantrag machen. Das ist eine tolle Sache. Ne?
Ein Heiratsantrag mit der Kutsche?
Ja, das kommt ja immer wieder vor.
Wie ist sowas abgelaufen?
Ja, ganz
das
einfach.
Das ist Inspiration.
Ich mein, der ladet seine Frau ein, ohne dass sie hat was weiß und so weiter. Mhm. Und fahren wir halt rauf aufs Kranzl zum Beispiel. Das ist ein wunderschöner Aussichtspunkt. Da schicke ich ihn mit dem Körbel und mit seinem Sektor hinunter. Ne? Und wenn er wieder, wenn er nach Rückgrat raufkommt, dann weiß ich, da ist irgendwas falsch gelaufen und sonst kommen wir beide wieder rauf.
Und die Frau lässt dann unten stehen.
Der hüpft hinunter. Wenn
sie okay. Das heißt, du kümmerst dich auch um die Touren. Also wenn ich jetzt anrufe, sag ich, möchte gerne, weiß ich nicht, für irgendeinen Anlass eine Tour machen?
Kein Problem. Also ich bin gern bereit, was es ist, soweit es halt machbar ist, und es ist vieles machbar, wenn man will, aber ob das ein Heiratsantrag ist, ob das ein Geburtstagsfest ist oder was, vom Picknick angefangen bis, es kommt sich alles möglich. Oder vieles, sagen wir so.
Okay, und da schreibt man dir am besten eine E-Mail oder ruft dir an?
Per Mail, per Telefon, das geht ohne weiter.
Je nachdem. Und du kümmerst dich dann und schlagst du dann auch vor und sagst, wenn ich jetzt auch noch sage, ich würde gerne eine Geburtstagsfahrt haben, sagst
ja,
du dann auch?
Ja, aber der passt. Ich zähle ihm die Touren auf und dann hört man ja im Gespräch raus, was möchte der eigentlich. Und dann, oder sie, man, es ist ja interessant, ne? Ich meine, speziell gibt es viele Anlässe, wo man wirklich heute gern schenken möchte. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist auch das, dass man, ob das jetzt Familien sind, die was ein älteres Familienmitglied, sprich Papa, Mama, Oma und so weiter, die haben ja schon alles. Da ist es ganz, ganz wichtig, etwas zu schenken. Das schönste Geschenk ist, wenn man Zeit schenkt. Und wenn jetzt alle ein Erlebnis haben, ist das eine tolle Partie. Und gleichzeitig, wenn jetzt drei Geschwister das zusammen sollen, kann es keiner vermögen. Also es sind drei Fliegen mit einem Streich geschlagen. Ne? Und überhaupt, wenn man nur an eine Hochzeit denkt, also eine Picknicktour, ist was ganz, ganz was Tolles, das was ein super Hochzeitsgeschenk ist.
Du machst da, glaube ich, Mehrtagestouren. Wie funktioniert das? Fährst du dann
Mehrtagestouren, ja, wir planen jetzt sogar eine Fahrt am Neusiedlersee, eine mehrtägige. Das ist auch interessant. Ich habe auch hier in der Oststeiermark, mache ich die auch. Ich fahre dann noch Richtung Pöllerberg, fahre dann von Pöllerberg Richtung Neuberg, St. Anna, Neuberg, Hartberg Richtung Lafnitz raus, oder ich fahre nach kurz an die fast an die ungarische Grenze nach Poppendorf hinunter, zum Beispiel der Lafnitz entlang. Lafnitz ist mir auch ein großes Herzstück, was wunderbar ist, enorm geschichtsreich. Das war immer bis 20 oder was, ungefähr 1920 ja die ungarische Grenze. Ne? Also recht interessant. Ne?
Und wie funktioniert das dann? Fährst du dann dort irgendwo hin und dann übernachtet man dort im Hotel oder in irgendeiner
Herberge? Das organisierst du alles. Das organisiere ich alles, dass ich sage, okay, wie viele Tage sind wir unterwegs oder was? Das wird organisiert, wird der Pauschalpreis ausgemacht und wir gefahren. Das ist ein tolles Erlebnis.
Das glaube ich, ja. Unsere Kutschenfahrt, wir sind jetzt, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gefahren, ne?
Stunde.
Ich glaube, ja, das war schon sehr super. Sollte ich noch mal gemacht haben, glaube ich. Ja. Du hast gesagt, dein Video, was man auf der Homepage sieht, wie bist du zu dem gekommen?
Zu dem Video? Mhm. Da bin ich angerufen worden, ob ich eine Kutschenfahrt mache. Und das war eine sehr, sehr nette Frau, hat mich gleich gebeten, ob das möglich ist. Ihr Mann ist sehr schwer krank. Sie möchte ihn überraschen mit der Kutschenfahrt. Das ist, sage ich, ja, selbstverständlich. Ich habe eine wunderschöne Tour gemacht mit ihr Richtung Geierwand. Die waren auch so begeistert, dass sie eigentlich ein Video gedreht haben und das habe ich jetzt auch auf meiner Homepage.
Mhm. Also begeisterte Kunden von dir sozusagen,
die haben das gedreht, ja.
Von sich aus. Und ein zweites Video, das erste Video, das was wir jetzt gerade besprochen haben, das werden wir verlinken natürlich. Und das zweite Video, was du mir heute schon gezeigt hast, das ist mit einer Drohne gewesen.
Bitte such den Namen raus, ja. Bratko, ich weiß jetzt den Vornamen nicht.
Ja. Ja.
Der hat mit der Drohne eigentlich, das ist nämlich ganz einfach, die Pferde das akzeptieren, ne? Also die Biene herumsurrend. Da, ne? Mit der Drohne ist mit der, also haben wir diese Einstellung gedreht.
Mhm. Da ist dein Hund, glaube ich, auf der Kutsche.
Ja, der ist ganz wichtig. Eigenartig, der Bratko fürchtet sich vor jeder Fliege quasi und überhaupt vor Hunden. Und bei meinem ist es, war er derartig verliebt und das muss sein und so weiter.
Mhm. Okay.
Mich freut, ja, das ist Spaß.
Ja. Was war das Erlebnis, was du am meisten mit der Kutschenfahrt verbindest?
Ja, also, was mich schon sehr, sehr gefreut hat, war das, dass ich mal eine ältere Frau gehabt habe, die hat das zum 90er bekommen. Mhm. Und wir haben da eine Tour gemacht und die war so begeistert und war eine sehr rührige Frau, also die hat schon was erlebt in ihrem Leben. Und wie sie da runtergestiegen ist bei mir im Hof und hat gesagt, das war der schönste Tag in ihrem Leben. Man muss sagen, wenn ich 90 Jahre alt bin und sie sagt, das war der schönste Tag in ihrem Leben und ich will sie wieder ihr ganzes Leben lang denken dran. Das ist eigentlich das, was für mich sehr erfüllend ist, wenn man Menschen Freude bereiten kann. Und das ist mir bis dato sehr gelungen und das ist auch die große Antriebsfeder, warum ich das mache. Mhm. Ich will ein paar Dinge damit vereinen. Das ist eben die Natur, Kultur, Kulinarik. Das ist ja auch das Ziel. Und vor allem den Menschen das bewusst zu machen. Und wenn auf der anderen Seite das Resultat ist, dass ich Menschen damit begeistern kann und eine Freude machen kann, glaube ich, bin ich am richtigen Weg. Den Glauben habe ich nach wie vor. Ne?
Mhm. Und das ist dein Antrieb?
Das ist eigentlich mein Antrieb. Und auch das mit Tieren zu arbeiten, ne? Und das auf Du und Du zu sein, ne? Tier, Natur, Mensch. Also das ist schon, das gibt schon was her. Ne? Also man, und es soll eigentlich, jeder hätte eigentlich einen Anlass, mindestens im Jahr einen Gutschein für seine Lieben zu verwenden. Mhm. Das hätte er, weil er nur ein bisschen nachdenken würde. Ich würde jede Kutschenfahrt gratis machen, wenn ich das Geld bekommen würde, was sinnlos an Geschenken gekauft, die dort nie angeschaut wird.
Okay. Rudi Almer, danke. Und wegen den Kutschen unterhalten wir uns nochmal extra.
Gerne.
Okay, mich. Super. Dankeschön.